nicht weit von unserem Heimatstadt Vograd, wo ich aufgewachsen bin, gab es ein Kloster. Heute sieht es so aus. Damals war es nicht so weiträumig ausgebaut. In der Mitte dieser Kirche mit dem schwarzen Dach gab es schon damals. Und wir haben auf dem Gelände dieses Klosters unsere Freizeiten gehabt. Da konnte man eigentlich meistens unbeobachtet von der Geheimpolizei die Jugendfreizeiten haben. Und ich weiß noch, als Teenager habe ich da sozusagen eine mir etwas ungewohnte, fast befremdende Gebetserfahrung gemacht in diesem Kloster. Weil ich bin ja natürlich da reingegangen und habe gesehen, wie die Mönche beten. Und da gab es dann einen Mönch, der hat eigentlich 5 Minuten lang immer nur das eine gebetet. Domine miluește. Herr, erbarme dich. Das kannte ich so nicht, denn in unserer kleinen freien Gemeinde, da betete man eben frei. Und meistens kniend in der Gebetsstunde und stehend im Gottesdienst. Aber auch wir hatten unsere Gebetssprache, unsere Gebetshaltung. Ich erinnere mich als Kind, da gab es diese eine Schwester, die Schwester Marioara hieß sie. Sie hat immer geweint, wenn sie gebetet hat. Sie konnte gar nicht beten, ohne zu weinen. Wie sollen wir richtig beten? Darüber spricht Jesus auch in der Bergpredigt. Diese Predigt, die wir schon seit etlichen Monaten, vielleicht ist es schon über ein halbes Jahr hier, in den Gottesdiensten betrachten. Und wir wollen heute die Verse 5 bis 8 aus Matthäus 6 gemeinsam uns anschauen. Dort nennt Jesus sein zweites Beispiel, um dieses grundlegende Prinzip aus Vers 1, Matthäus 6, Vers 1, hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, um mit diesem Beispiel noch mehr zu veranschaulichen. Wir haben ja vor 3 Wochen gesehen, dass in den Versen 1 bis 18 Jesus unsere Frömmigkeit unter die Lupe nimmt. Oder anders gesagt, es geht in diesen 18 Versen, um diesen längeren Abschnitt, darum, was wir aufgrund unserer Beziehung, die wir zu Gott haben, tun. Wie wir Gemeinschaft mit unserem Gott pflegen. Das ist so das allgemeine Thema. Und in seinem ersten Beispiel spricht Jesus das Geben an. Ihr erinnert euch sicherlich alle noch. 3 Wochen ist nicht so lange her. Und er sagt dort in den Versen 1 bis 4, was beim Geben wirklich zählt, ist Gottes Anerkennung. Geben und nicht prahlen, war das Thema vor 3 Wochen. In den Versen, die wir jetzt betrachten wollen, da geht es um das Gebet. Beten und nicht plappern, habe ich die Predigt hier überschrieben. Das Gebet ist sicherlich der wichtigste Ausdruck unserer Frömmigkeit. Wenn wir beten, reden wir direkt zu Gott. Es stellt die Verbindung zwischen Gott und uns selber her. Und hier wird uns Jesus sagen, ich fasse die Botschaft mal in einem Satz zusammen, was beim Beten wirklich zählt, ist, dass Gott uns hört. Hören wir, was Jesus uns heute zu sagen hat. Matthäus 6, Abvers 5. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie. Denn euer Vater weiß, was ihr braucht. Und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Meine Lieben, in diesen Versen lehrt uns Jesus, wie wir nicht beten sollen, aber er lehrt uns auch, wie wir beten sollen. Und gleich anschließend dann, in den Versen 9 bis 14, da lehrt er uns, was wir beten sollen. Da folgt nämlich das Vaterunser, darüber werden wir an einem anderen Sonntag noch hier gemeinsam nachdenken. Aber in der Botschaft heute geht es um diese zwei Hauptgedanken, wie wir nicht beten sollen und wie wir beten sollen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr diese Verse jetzt eben gerade gelesen, gehört habt oder wenn ihr sie selber schon gelesen habt. Man kann ja solche Verse auch sehr schnell lesen und auch überlesen und wird nicht wirklich so in seinem Inneren berührt oder überführt, wenn man sie liest oder hört. Weil man vielleicht sofort denkt, naja, hier hat Jesus ganz klar die Pharisäer im Blickfeld. Er kritisiert die Darstellung der eigenen Frömmigkeit, das heuchlerische, gedankenlose Gebet. Und vielleicht fällt dem einen oder auch dem anderen eine andere Denomination ein, die in ihrer Liturgie vorformulierte Gebete oder Wiederholungen enthält. Und wir denken, naja, dieses Wort bezieht sich auf die. Wir tendieren eher an andere zu denken als an uns selbst, wenn wir diese Worte lesen. Aber wenn wir die Worte Jesu immer nur auf andere beziehen, dann verpassen wir den ganzen Sinn der Lehre Jesu. Denn unser Herr will jeden Einzelnen von uns persönlich mit seinen Worten ansprechen. Und ich denke, wenn wir ganz ehrlich sind, dann müssen wir zugeben, dieses Wort, es irgendwo stellt es uns alle bloß. Es hinterfragt uns. Es macht uns demütig. Weil wir hier von unserem Herrn gezeigt bekommen, wie unsere gefallene Natur, ja die Sünde in uns bis hin folgt, wo wir vor Gott treten und mit ihm reden wollen. Offensichtlich folgt uns die Sünde bis hin, wo wir uns in die Gegenwart Gottes wagen. Sünde ist nicht nur etwas, was uns anfechtet, wenn wir weit weg von Gott sind oder wenn wir uns in unserer Selbstsucht gehen lassen. Nein. Das Erschreckende ist, die Sünde ist so etwas Furchtbares, dass sie uns, wie Martin Lloyd-Jones das mal sagte, nicht nur bis zu den Pforten des Himmels folgt, sondern wenn möglich bis in den Himmel selbst hinein folgt. Provozierend formuliert. Aber ist das nicht genau das, wie die Bibel auch über den Ursprung der Sünde uns belehrt? wo fing die Sünde an? Wo finden wir laut Bibel den Ursprung der Sünde? Noch früher, vor dem Sündenfall, da gab es einen Fall, den Fall Luzifers, dieses Lichtengels, der sich erhob, der Gott gleich sein wollte. In diesen Versen wird uns also diese furchtbare Dimension der Sünde von Jesus vorgestellt, denn wir erfahren hier, dass sie uns bis hin folgt, wo wir mit Gott reden wollen. Martin Lloyd-Jones, er schreibt zu diesen Versen, wenn ein Mensch mit Gott spricht, so befindet er sich auf dem Gipfel. Gebet ist die höchste Beschäftigung, zu der die menschliche Seele fähig ist. Deshalb, das ist ein ganz wichtiger Satz, deshalb ist er hier auch nochmal gelb highlighted, deshalb ist Gebet auch der schwierigste Test unseres geistlichen Zustands. Es gibt nichts, was mehr über den Zustand unseres christlichen Lebens aussagt als unser Gebetsleben. Alles, was wir im christlichen Leben tun, ist einfacher als beten. Auch das, was ich jetzt hier tue, übrigens. Predigen. Weil das so ist, sind wir, gerade wenn wir beten, in unserem Leben sehr anfechtbar. Selbst dann, wenn wir beten, wenn wir uns Gott nahen, wird der Gegenspieler Gottes und die Sünde versuchen, unser Ich in den Mittelpunkt zu stellen und zu drängen. Die Gefahr der Selbstanbetung beim Gebet ist, denke ich, größer, als wir das vermuten. Und deshalb müssen wir Jesu Worte hier sehr ernst nehmen. Und wir wollen uns hinterfragen, uns selbst prüfen. Denn wir sind in unseren Gebeten nicht weniger anfällig zu heucheln als die Heiden und die Pharisäer zur Zeit Jesu. Zunächst einmal, lasst uns hier sehen, wie wir nicht beten sollen. Jesus beginnt mit den Worten, und wenn ihr betet, und offensichtlich geht Jesus hier davon aus, dass Menschen, die es mit dem Glauben ernst meinen, beten. Deshalb sagt er in den Versen 5 bis 7 dreimal, wenn ihr betet, auch mit dem Beten ist es genauso wie mit dem Almosengeben in den Versen 2 bis 4, auf das Motiv kommt es an. Und es ist sehr wohl möglich, aus einem falschen Motiv heraus zu beten. Wann bete ich mit der falschen Motivation? Wenn ich bete, um mich selbst dabei gut zu fühlen, dann werde ich von einem falschen Motiv bewegt. Erinnert ihr euch an diese kurze Geschichte in den Evangelien von dem Pharisäer und dem Zöllner? Die beiden sind im Tempel. Sie wollen beten. Wie betet der Pharisäer? O Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie diese übrigen Menschen hier, diese Räuber, diese Ungerechte, diese Ehebrecher und auch nicht wie dieser Zöllner da drüben. Der Pharisäer, er betet und er fühlt sich dabei sehr gut. Er fühlt sich geistlich gesund. Das ist auch eine Art von Heuchelei. Man ist nicht nur dann ein Heuchler, wenn man vor anderen Menschen seine Frömmigkeit darstellt. Man ist auch ein Heuchler. Das ist vielleicht noch schlimmer, wenn man betet, wenn man sozusagen Gott im Gebet anspricht, ihn lobt, ihn preist. Aber im Grunde ist das zutiefst liegende Motiv meines Gebets nicht wirklich die Ehre Gottes, sondern mein eigenes Gefühl. Fragen wir uns deshalb immer wieder ehrlich, wie oft haben wir schon gebetet, nur damit wir uns dabei gut fühlen. Manchmal besteht keine Entsprechung zwischen dem Eifer unseres Gebets und dessen Umsetzung in unserem Leben. Und ich frage mich, warum ist das so? Es wäre fatal, wenn das Gebet nur so eine Art geistliches Placebo wäre, das uns das Gefühl verleiht, irgendwie geistlich okay zu sein, geistlich gesund zu sein, aber ohne jegliche positive Auswirkung ist. Denn so kann man sich auch selbst betrügen. Manchmal wird Gebet sogar als Flucht vor der Realität und Verantwortung benutzt. Auch wenn das geschieht, ist es letztlich zurückzuführen auf das falsche Motiv, dass ich bete, um mich selbst dabei gut zu fühlen. Ein zweites falsches Motiv, wenn es darum geht, wie wir nicht beten sollen, spricht Jesus hier konkret in Vers 5 an. Hier kritisiert unser Herr, ich nenne es mal so, das demonstrative Gebet. Wenn einer betet, um von den Leuten gehört und gesehen zu werden, um irgendein Publikum mit seinen Worten zu beeindrucken, dann ist das auch ein heuchlerisches Gebet. Wenn es uns ein Anliegen ist, wie unser Gebet ankommt bei den anderen, die mitbeten, dann glaube ich, ist es schon höchste Zeit, unsere Motivation zu überprüfen. Die Pharisäer hatten offensichtlich ein Problem, nicht warten zu können, bis sie in den Tempel oder in die Synagoge kamen. Und so postierten sie sich schon an gewisse Ecken, an öffentlichen Orten, wo sie gesehen wurden, um zu beten. Sie wollten bewusst oder auch unbewusst für ihr Gebetsleben bewundert werden, und sie waren sicherlich der Meinung, dass es Gott gefiel, wenn sie in aller Öffentlichkeit beteten. Und Jesus sagt hier, Leute, mit dem Gebet ist es genauso wie mit dem Almosen geben. Das Motiv, es bestimmt den Lohn. Wenn du betest, um von den Menschen gehört zu werden, dann werden die Leute, sie werden reagieren. Sie werden denken, oh, wie geistlich der Bruder, die Schwester ist. Wenn das unser Ziel ist, dass die Leute von unseren Gebeten beeindruckt sind, dann werden wir den Lohn von diesen Leuten auch bekommen. Die werden begeistert sein von unseren Worten. Aber dann ist der Lohn anderswo dahin. Also, ich glaube nicht, dass die Pharisäer in Sachen Gebet größere Heuchler waren als mancher Christ, auch heute noch. Wir sind alle anfällig für dieselben pharisäischen Gebetsfehler, die Jesus hier anprangert. Manchmal ist es offensichtlich, wenn man Gebete hört, dass sie für menschliche Ohren gedacht sind und nicht für Gott. Besonders Pastoren, unsere Zunft hier, meine Zunft, wollte ich sagen. Evangelisten, Klerus sind in dieser Hinsicht sehr gefährdet. Müssen wir ehrlich sein. Aber nicht nur sie. Wie oft benutzen wir das Gebet, um unsere Meinung zu sagen oder um zu predigen? Wir haben unseren zurechtgelegten theologischen Jargon, unseren bestimmten Ton, unsere bestimmte Lautstärke, eine bestimmte Art, wie wir öffentlich beten. Aber Gott lässt sich nicht durch unsere Sprache beeindrucken. Er sieht unser Herz an. Das interessiert ihn. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns immer wieder ehrlich prüfen, meine Lieben, aus welchen Motiven beten wir? Nicht nur, wenn wir alleine beten, sondern auch, wenn wir öffentlich beten. Fragen wir uns, für wessen Ohren bete ich eigentlich? Wer soll mich hören? Was beim Beten wirklich zählt, ist? Was war der Themasatz? Dass Gott uns hört. Aber das Gebet wird nicht nur durch falsche Motive, sondern auch durch falsche Methoden pervertiert. Jesus sagt hier in Vers 7, auch die Heiden, diese Menschen, die die falschen Religionen anhängen, auch sie beten. Es ist ihnen ernst, manchmal sogar todernst damit, irgendwie mit Gott in Verbindung zu treten. Denken wir doch nur an die Baal-Propheten auf dem Berg Karmel. Wie sie sich sogar bei diesem öffentlichen Gebet sogar anfingen, ihre Bäuche aufzuritzen, nur irgendwie damit Gott zu etwas zu bewegen, ihren Gott, mit ihm in Kontakt zu treten. Die Gebetsmethode der Heiden besteht darin, Worte anzuhäufen, sie immer wieder zu wiederholen, in der Hoffnung, Gott zu überreden, ihnen das Erwünschte zu geben. Der Irrtum oder ihr Irrtum lag darin, zu glauben, dass das Wesen des Gebets in der Kunst des Betens liegt. Und dürfen auch wir hier Jesus nicht hier missverstehen, Wiederholungen als solche seien irgendwie falsch. Jesus im Garten Gethsemane, als er diesen furchtbaren Todeskampf durchleiden musste, wiederholte sich auch. Und auch an vorformulierten Gebeten ist nichts auszusetzen. Es ist nichts Falsches dran, wenn wir in bestimmten Situationen unserem Herrn wirklich unser ganzes Herz ausschütten, immer wieder auch mit den gleichen Worten. Und das kann manchmal auch sehr lange gehen. Jesus selbst betete oft die ganze Nacht. Ich denke, drei Dinge werden hier von unserem Herrn als falsche Methoden verurteilt. Erstens, das mechanische Gebet, wenn einer gedankenlos, sozusagen mechanisch betet, wie so aus einer Konserve heraus, dann ist das nicht das Gebet, das Gott hört. Ich will nicht anmaßend sein, aber manchmal denke ich schon, dass auch wir so unsere Gebetskonserven haben. Auch selbst das Vaterunser, das wir in der nächsten Predigt uns nochmal anschauen werden, ein wichtiges Mustergebet, auch das kann einfach nur so gedankenlos, mechanisch heruntergebetet werden. Was nicht bedeutet, dass wir es nicht auch so beten sollen, wie es unser Herr uns wortwörtlich gelehrt hat. Aber ich denke, unser Vater im Himmel erfreut sich, wenn wir gedanklich und auch mit unseren Empfindungen ganz dabei sind, wenn wir diese Worte beten. Und wenn wir auch unsere spontanen Herzensäußerungen, das, was uns wirklich bewegt, im Bringen, statt irgendwelche frommen Worthülsen. Eine zweite Methode, die Jesus hier kritisiert, sind lange Gebete. Die Heiden, sie liebten es, lange zu beten. Wir brauchen gar nicht viele Worte zu machen, wenn wir mit Gott reden, denn er weiß, das sagt Jesus hier sowieso, was unsere Anliegen sind. Das finde ich so faszinierend. Wir kommen zusammen zum Gebet, wir sammeln unsere Anliegen, aber wir tauschen diese Anliegen aus, um uns selbst zu informieren. Unser Herr weiß schon genau, was wir beten werden, was unsere Anliegen sind. Ein Gebet braucht nicht wortreich zu sein, um wirksam zu sein. Wir sehen das auch am Vater unser. Es ist auch sonst so im Leben, wenn ein Mensch, der irgendetwas von uns erreichen will, übermäßig viele Worte an uns hinredet, dann macht das schon mal skeptisch. Man denkt, ja, will der mich jetzt von dieser Sache überzeugen oder will er mich irgendwie manipulieren, in irgendeine Weise zu denken? Da wird man schon misstrauisch. Es kommt nicht auf die vielen Worte drauf an. Ich glaube wirklich, dass kurze Gebete eine gute Absicherung sind gegen das Plappern wie die Heiden, wie Jesus das hier sagt. Luther war der Meinung, kurz soll man beten, aber oft und stark. Und Spurgeon sagte, kurze Gebete sind lang genug. Bei kurzen Gebeten kann man sich zum einen besser konzentrieren und zum anderen ist es einfacher, die Hauptsache im Blick und im Herzen zu behalten. Das Dritte, was man unter falschen Methoden einordnen kann, sind die fein ausgeklügelten Gebete. Gott fordert nicht von uns, die richtigen Formulierungen oder Formeln zu kennen und aufzusagen. Ich bin auch davon überzeugt, dass es nicht wichtig für ihn ist, unsere perfekte Wortwahl. Er kennt unsere Not ohnehin. Und er möchte einfach unsere Herzen bitten hören. Das, was uns zutiefst bewegt. Ich möchte uns nochmal diese vorgelesenen Verse 8, 7 und 8 in einer freien Übersetzung mal lesen. Eugene Peterson in seiner Message-Bibel hat sie mal so übersetzt. Die Welt ist voll mit sogenannten Gebetskämpfen, die im Grunde Gebetsunwissende sind. Sie sind angefüllt mit Formeln und Programmen und Ratschlägen, ausgeklügelten Techniken, um das zu bekommen, was man von Gott will. Falle nicht auf diesen Unsinn herein. Es ist dein Vater, mit dem du es zu tun hast. Und er weiß besser als du, was du brauchst. Zu einem Gott, der dich so sehr liebt, kannst du ganz einfach beten. Ihr Lieben, für Jesus ist Gebet ehrliche, echte Beziehungskommunikation. Gebet ist dazu gedacht, Innigkeit, Intimität zu fördern, nicht Öffentlichkeit. Und deshalb sollen wir wirklich darauf achten, dass unsere Gebete einfach und ehrlich sind. Von Herzen kommend. Bete so, wie du kannst. Nicht so, wie du nicht kannst, schreibt Dan Chapman. Nun, unser Herr hat nicht nur ermahnt in seiner Predigt, wie man nicht beten soll, sondern er zeigt uns auch auf, wie wir beten sollen. Das ist das Zweite hier in dieser Botschaft. Wir hören hier etwas von dem Gebet im Verborgenen. Wenn du aber beten willst, geh in dein Zimmer oder in dein Kämmerlein, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Das sogenannte stille Kämmerlein ist einer der wichtigsten strategischen Punkte in unserer lauten, hektischen Welt. Damals zur Zeit Jesu war es wahrscheinlich nichts anderes als ein kleiner Vorratsraum, denn die meisten Leute, die hatten nicht mehrere Zimmer, so wie wir das heute haben. Die kannten keinen privaten, durch eine Tür so abgetrennten Raum oder mehrere Räume. Und Jesus sagt uns hier, suche das Gebet im Verborgenen. Denn das Gebet im Verborgenen, das ist ein guter Schutz gegen die Heuchelei, die beim öffentlichen Beten so leicht zutage tritt. Und ein ehrliches, persönliches Gebet enthält immer diese drei Komponenten. Jesus zeigt sie uns hier auf. Erstens, die Stille. Um Gott wirklich im Gebet zu nahen, müssen wir all das ausschließen, all das hinter uns lassen, was uns stören könnte. Was sollen wir ausschließen? Was sollen wir vergessen? Was müssen wir ausschalten, wenn wir uns in unser stilles Kämmerlein zurückziehen, um zu beten? Das Handy? Den Fernseher? Den Lärm des Lebens, die vielen Dinge der sichtbaren Welt, die uns so beschäftigen, das ist alles richtig. Ich möchte es noch etwas provozierender sagen. Wir sollten zunächst andere Menschen und wir sollten auch uns selbst vergessen und ausschließen, wenn wir Gott im Gebet nahen. Das heißt nicht, dass wir nicht für andere beten sollen, aber es heißt sehr wohl, dass unsere Beziehung, die wir mit so vielen anderen Menschen und zu so vielen anderen Dingen haben, uns nicht mehr einnehmen und beschäftigen sollen als Gott selbst. Wir werden darüber noch nachdenken, wenn wir uns das Vaterunser anschauen. Auch da geht es zunächst mal um Gott selbst und um sein Reich, um seine Sache. Es bedeutet auch nicht, dass ich meine persönlichen Anliegen Gott nicht bringen darf. Er wartet sogar darauf. Sehr wohl darf ich meine Anliegen ihm bringen, aber ich darf nicht von mir selbst so sehr eingenommen sein, indem ich nur noch an mich selbst denke und meine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stelle, wenn ich zu Gott im Gebet komme. Auch beim Gebet ist Gott das Allerwichtigste und nicht ich. Und unser Herz muss frei und offen sein, wenn wir zu Gott in der Stille reden. Deshalb ist es wichtig, gewisse Dinge auszuschließen. Zweitens ist es unheimlich wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, wenn ich bete, trete ich in Gottes Gegenwart. Ich mache mir Gottes Gegenwart bewusst. Was heißt das? Das heißt, dass wir uns daran erinnern wollen, wenn wir jetzt mit Gott reden, wer er ist und was er ist. Bevor wir überhaupt ein Wort stammeln, sollten wir uns ins Gedächtnis rufen, ich werde jetzt in das Audienzzimmer meines Gottes eintreten, der allmächtig und absolut heilig und ewig und allwissend und allgegenwärtig ist, dessen Macht und Größe und Majestät unerforschlich sind. Zu diesem Gott, der ein verzehrendes Feuer ist und in dem auch nicht die geringste Spur von Finsternis ist, zu diesem Gott darf ich jetzt reden. Und dieser Gott, er ist auch mein Vater durch Jesus Christus. Und zu ihm kann ich Abba oder Papa sagen, wie so ein kleines Kind, das zu seinem Vater kommt, in all seiner Bedürftigkeit und wissen darf, der Vater, er kennt mich genau, er kennt meine Schwachheit, er kennt meine Not, er weiß genau, was ich brauche, bevor ich überhaupt jetzt meine Bitte ausspreche. Und damit sind wir beim Dritten. Ich darf kommen zu meinem Vater mit kindlichem Vertrauen. Und ich muss nicht endlos viele Worte machen oder ausgeklügelte Formulierungen verwenden, damit Gott mir dann auch den Segen schenkt, den ich mir erwünsche, sondern ich kann im kindlichen Vertrauen zu meinem Gott kommen, weil ich meinen Vater liebe und weil ich weiß, dass er mich liebt und mir nur das geben wird, was gut für mich ist und was ich auch wirklich brauche. So lehrt uns unser Herr. wie wir beten sollen. Nun wäre es natürlich vollkommen falsch, diese Worte aus der Bergpredigt gesetzlich oder isoliert zu verstehen, sodass jetzt einer sagt, naja, Jesus hat hier gelehrt, wir sollen in unserem Kämmerlein beten, also sind alle öffentlichen Gebetsversammlungen überflüssig. Gemeindegebet passé, nehmt's raus aus den Ankündigungen, ist nicht mehr wichtig, sich hier am Mittwoch zu treffen, nur noch im Kämmerlein wollen wir beten. Das wäre eine falsche Auslegung dieser Worte Jesu, die schon zu Vers 9 im Widerspruch stünden, denn dort lesen wir diese Anrede, Vater unser, die zeigt, dass es ein gemeinsames Gebet der Jünger gibt. Außerdem wird in der ganzen Bibel das Gebet in der Öffentlichkeit an keiner Stelle verurteilt, genauso wenig das private Gebet, das an einem öffentlichen Ort gesprochen wird. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann entdecken wir dort viele Beispiele äußerst gesegneter Gebetsversammlungen oder Gebetsgemeinschaften. Wir brauchen also beides, einsames und gemeinsames Gebet. Öffentliches Gebet in der Gemeinde, im Hauskreis, ist nicht unwichtig oder minderwertig, wenn es aus den richtigen Motiven geschieht und wirklich an Gott gerichtet ist. Jesus hat uns also heute hier gezeigt, in diesem Abschnitt, was beim Beten wirklich zählt, ist, dass Gott uns hört. Statt gespielt oder gedankenlos soll unser Gebet echt und ehrlich sein. Es darf niemals um der anderen Menschen willen geschehen, sozusagen als Darstellung der eigenen Frömmigkeit. Auch sollte unser Beten niemals zu einem Redewettbewerb oder irgendwie zu einer Methode entarten, mit der wir meinen, wir könnten Gott dazu bringen, uns zu geben, was wir haben wollen. Nein, unser Gebet ist das einfache Reden eines abhängigen Kindes mit seinem himmlischen Vater. Es ist kein Programmpunkt, soll es wirklich nicht sein. Darf es nicht sein. Wir wollen miteinander vor Gott treten oder auch alleine im Kämmerlein und ihm das sagen, was uns zutiefst bewegt, authentisch, echt. Und nicht, was Menschen über uns denken, wenn wir beten, ist wichtig, sondern, wie schon erwähnt, dass Gott uns hört, dass unser Reden mit ihm wahrhaftig ist. Denn wenn Gott unser Vater ist, dann können wir in aller Ehrlichkeit und in aller Einfachheit mit ihm reden, in bewundernder Weise von ihm sprechen, auch in der Anbetung und mit Freude an das denken, wer er ist und was er getan hat. Und genau das wollen wir auch jetzt tun. Lasst uns mit Liedern, bevor wir dann gemeinsam auch das Mahl des Herrn feiern, unseren Herrn anbeten, mit ihm reden, in aller Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Er freut sich über unser Herz, wenn wir zu ihm kommen, so wie wir sind.